Ich habe mein ganzes Leben in einem gemieteten Haus mit einem kleinen Garten gelebt. Am Wochenende machte ich dort gern Fotos, besonders wenn ich frische Blumen gekauft hatte. Ich arbeitete als Verkaufsassistentin in einem örtlichen Einkaufszentrum, wo ich ständig viele Leute sah. Online war ich offen und kontaktfreudig. Ich postete Fotos, teilte Rezepte und machte Livestreams über Mode und Stil. Es schien mir nie etwas Schlechtes zu sein. Ich hatte viele Follower und hatte das Gefühl, dass alle meine Interessen teilten. Irgendwann fiel mir ein Typ namens Steve in den Kommentaren auf. Er hinterließ immer Nachrichten wie »Du bist bezaubernd« oder »Ich liebe deinen Stil«. Ich antwortete freundlich, wie ich es bei allen tat, ohne groß darüber nachzudenken. Als er anfing, mir lange Direktnachrichten zu schicken, störte mich das auch nicht. Die Leute erzählten mir ständig ihre Geschichten. Mein Tagesablauf war einfach. Früh aufstehen, Frühstück machen, Nachrichten beantworten, zur Arbeit gehen. All das teilte ich in meinen tollen Stories. Es fühlte sich ganz natürlich an. Ich war es gewohnt, online offen zu sein und dachte nicht darüber nach, wer vielleicht alles zusah. Mit der Zeit begann Steve, bei jedem meiner Beiträge und Stories aufzutauchen, selbst wenn es nur ein Foto von meinem Kaffee war. Manchmal schrieb er Komplimente, aber manchmal erwähnte er Details, die ich nie geteilt hatte. Er wusste, welche Blumen in meinem Garten wuchsen. Er kannte meine Arbeitszeiten. Das machte mich unruhig, aber ich sagte mir, dass er wahrscheinlich in der Nähe wohnte und mich zufällig gesehen hatte. Am Nachmittag bemerkte ich, dass ein schwarzer SUV häufiger als gewöhnlich an meinem Haus vorbeifuhr, aber ich nahm an, es sei nur ein Nachbar. In der Zwischenzeit wurden Steves Nachrichten persönlicher. Eines Tages schickte er mir ein Foto von meinem Haus. Ich begann mich unwohl zu fühlen, wenn ich von der Arbeit kam, und bat meine Kolleginnen, mich bis zur Bushaltestelle zu begleiten. Meine Freundinnen meinten, es sei wahrscheinlich nur ein Scherz, aber ich begann ernsthaft zu zweifeln. Eines Morgens fand ich eine kleine Schachtel unter meiner Tür. Darin war ein Stofftier mit einem Zettel. »Dein Lächeln erhellt meinen Tag.« Kein Name, aber ich wusste bereits, von wem es war. An diesem Abend, als ich meine sozialen Medien öffnete, sah ich eine neue Nachricht von Steve. »Ich hoffe, dir hat das Geschenk gefallen.« In diesem Moment wusste ich, dass meine Ängste nicht nur Paranoia waren. Er kannte meine genaue Adresse. Er war an meiner Tür gewesen. Ich versuchte, seinen Account zu blockieren und mein Profil auf privat zu stellen, aber er erstellte ständig neue Konten. Egal wie viele ich blockierte, es tauchten immer wieder neue auf. Er fand immer einen Weg, mir zu schreiben. Ich ging zur Polizei und hoffte auf Hilfe. Stattdessen zuckten sie mit den Schultern. Es gibt keine direkte Drohung oder Gewalt, also keinen Fall. Ich versuchte zu erklären, dass er mich belästigte, dass ich mich in meinem eigenen Zuhause nicht mehr sicher fühlte. Die Antwort war dieselbe. Solange es keine Bedrohung für dein Leben oder deine Gesundheit gibt, können wir nichts tun. Die Panik wuchs in mir. Ich fühlte mich gefangen. Egal was ich tat, er beobachtete mich weiter. Für ein paar Tage zog ich mich aus den sozialen Medien zurück, in der Hoffnung, dass Steve das Interesse verlieren würde. Ich postete nichts, interagierte mit niemandem. Vielleicht würde er aufhören, wenn ich online verschwand. Dann eines Abends nach der Arbeit bemerkte ich etwas, das mir den Magen zusammenzog. Der Vorhang in meinem Schlafzimmer war leicht verschoben, als hätte jemand versucht, hineinzusehen. Auf dem Fensterbrett war ein schmutziger Handabdruck. Noch in derselben Nacht schickte Steve eine weitere Nachricht. »Du hast ein wunderschönes Haus, besonders das Schlafzimmer mit der hellen Tapete.« Mir wurde übel. Ich schnappte mir eine Tasche, packte das Nötigste ein und ging zu einer Freundin. Ich schloss nicht einmal richtig ab. Ich musste einfach nur weg. Am nächsten Morgen ging ich erneut zur Polizei, diesmal mit einer formellen Anzeige. Ich zeigte Screenshots, erklärte alles noch einmal. Sie nahmen mich etwas ernster, sagten aber wieder das Gleiche. Wir leiten es an den örtlichen Beamten weiter, aber es gibt noch keine direkten Drohungen. Ich wusste, dass mir nur eine Option blieb. Ich musste weg. Steve schrieb weiterhin Nachrichten, aber ich hatte meine Entscheidung bereits getroffen. Zu bleiben bedeutete darauf zu warten, dass etwas Schlimmeres passierte. Ich zog in einen anderen Bundesstaat, mietete ein Zimmer bei Bekannten, wechselte den Job, tat alles, um mein altes Leben zu löschen. Ich eröffnete ein neues Social-Media-Konto unter einem falschen Namen. Keine Selfies, keine Hinweise darauf, wo ich lebte oder arbeitete. Ich postete nur Landschaftsbilder, nichts Persönliches. Aber die Angst verschwindet nie ganz. Selbst jetzt, wenn ich auf der Straße gehe und einen schwarzen SUV sehe, beginnt mein Herz zu rasen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er mich finden wird, egal was ich tue. Wer weiß, wie viel er schon weiß. Die Polizei sagte mir, dass alle seine Accounts verschwunden seien, dass es keinen Fall mehr zu untersuchen gäbe. Aber ich brauche keinen Fall, um mich an das Stofftier, den Handabdruck am Fenster und das Gefühl, erinnert zu fühlen, beobachtet zu werden. Das ist kein Happy End. Es ist nur meine neue Realität. Für immer über die Schulter blicken und mich nie wieder wirklich sicher fühlen. Ich hätte nie gedacht, dass man mich auf diese Weise betrügen würde. Ich hielt mich immer für klug und vorsichtig, aber ich schätze, Gefühle lassen einen alle Warnsignale ignorieren. Alles begann, als ich eine Nachricht von einem hübschen Mädchen auf Instagram bekam. Ihr Konto war privat, aber an den wenigen Fotos, die sie teilte, war zu sehen, dass sie schön war und ein attraktives Lächeln hatte. Ich habe eine ordentliche Anzahl von Followern auf Instagram. Also ist es nicht ungewöhnlich, dass mir Leute schreiben, die ich nicht kenne. Ich werde nicht ins Detail gehen, wer ich bin, aber sagen wir, ich mache Musik und habe online einige Anhänger. Wir begannen zu reden und ich war überrascht, wie entspannt und kokett sie war. Sie sagte mir nette Dinge über mein Aussehen und meinen Humor und wollte mehr über meine Hobbys und meine Musik wissen. Wir unterhielten uns ein paar Stunden und tauschten dann unsere Telefonnummern aus. Sie schickte mir einige Fotos von sich, und ich konnte nicht anders, als mich auf das Treffen mit ihr zu freuen. Sie sagte, sie wohne in einem hohen Gebäude in der Innenstadt und lud mich ein, etwas trinken zu gehen. Zuerst zögerte ich, aber sie betonte immer wieder, dass sie vertrauenswürdig sei, etwas, das doch nur jemand sagt, dem man vertrauen kann, oder? Ich wusste, dass es nicht die vernünftigste Entscheidung war, aber ich sagte zu, weil ich zu neugierig war. Ich duschte, zog mein bestes Hemd an und nahm ein Taxi zu ihr nach Hause. Ich fühlte eine Mischung aus Nervosität und Vorfreude und fragte mich, ob sie in Wirklichkeit genauso bezaubernd und charmant sein würde wie online. Als ich ankam, war ich überrascht, wie modern und elegant das Gebäude war. Ich fuhr mit dem Aufzug in den 20. Stock. Als ich mich ihrer Tür näherte, zitterten meine Hände. Ich klopfte und die Tür öffnete sich sofort. Sie war noch hübscher als auf ihren Fotos. Sie empfing mich mit einer herzlichen Umarmung und ich nahm ihren Duft wahr. Sie führte mich ins Wohnzimmer, das mit Kerzen, Wein und Snacks dekoriert war. Wir setzten uns, sie schenkte Wein ein und wir stießen an. Wir erzählten uns Geschichten aus unserem Leben, was wir gerne tun und von unseren Träumen. Sie sagte, sie sei Model und Influencerin. Als sie das erwähnte, war ich etwas skeptisch, weil ihr Instagram nicht viele Follower hatte. Vielleicht war sie auf einer anderen Plattform populär, aber ich hatte meine Zweifel. Trotzdem legte ich diese Gedanken beiseite. Später musste ich auf die Toilette, also entschuldigte ich mich und ging den Flur entlang, wobei ich versuchte, mich daran zu erinnern, wo sie gesagt hatten, dass das Bad sei. Nachdem ich es benutzt und mir die Hände gewaschen hatte, sah ich mein Spiegelbild. Da hörte ich es. Schritte im Wohnzimmer, aber es waren nicht nur ihre. Es schienen mehrere Personen zu sein. Ich verließ die Toilette und ging zurück ins Wohnzimmer. Dort standen vier Männer, die den Ausgang versperrten. Mein Date war verschwunden. Die Männer trugen komplett schwarze Kleidung, Handschuhe und Masken. Einer hielt eine Pistole in der Hand. »Was soll das?«, fragte ich. »Halt den Mund und folge unseren Anweisungen«, antwortete einer mit dunkler, bedrohlicher Stimme. Sie zwangen mich, mein Telefon zu entsperren und meinen Krypto-Wallet zu öffnen. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich in eine Falle geraten war. Sie hatten mich wegen meiner Internetpräsenz ausgesucht. Wie gesagt, ich bin in den sozialen Medien ziemlich bekannt und hatte über verschiedene Krypto-Projekte gesprochen. Sie mussten vermuten, dass ich wertvolle Assets besaß. Ich hatte keine andere Wahl, als zu gehorchen. Mit zitternden Händen und Schweiß auf der Stirn lockte ich mich ein, während mir klar wurde, dass ich kurz davor war, alles zu verlieren. Sie gaben mir eine digitale Adresse und befahlen mir, all meine Kryptowährungen dorthin zu transferieren. Ich gehorchte, fühlte mich krank vor Angst und dumm, in eine so einfache Falle getappt zu sein. Sobald die Transaktion bestätigt war, rissen sie mir das Telefon aus der Hand und befahlen mir zu gehen. Ich verließ die Wohnung mit dem Gefühl, verraten und dumm gewesen zu sein. Ich kannte mich in der Gegend nicht aus und hatte keine Möglichkeit, ein Taxi oder die Polizei zu rufen oder sonst jemanden um Hilfe zu bitten. Ich wollte mich einfach nur verstecken. Wie viel Geld ich in jener Nacht verlor, kann ich nicht einmal beziffern. Es war ein erheblicher Verlust. Nach einem ziellosen Spaziergang, der wie eine Ewigkeit schien, gelang es mir, ein Polizeiauto anzuhalten. Ich erzählte, was passiert war, und der Beamte brachte mich zur Wache. Dort berichtete ich alles, was ich noch wusste, einschließlich des genauen Standorts der Wohnung. Ein paar Tage später teilte mir die Polizei mit, dass die Wohnung über Airbnb mit einem gefälschten Konto und einer gestohlenen Kreditkarte gemietet worden war. Ich konnte nicht alle Details des Plans verstehen, aber es wirkte gut durchdacht. Diese Erfahrung war eine harte Lektion für mich. Wenn man jung ist, hat man leicht das Gefühl, dass einem nichts passieren kann, dass man vor Schaden geschützt ist. Es musste etwas so Schlimmes passieren, damit ich begriff, dass es Menschen da draußen gibt, die bereit sind, einen auszunutzen und zu verletzen, ohne zweimal nachzudenken. Ich habe mein Geld nie zurückbekommen, und obwohl es schwer zuzugeben ist, habe ich dieses Erlebnis nie ganz überwunden. Bevor jemand fragt, warum ich einen Fremden auf Snapchat habe, möchte ich klarstellen, dass ich immer Leute zurück hinzufüge, die mich hinzufügen, sei es über Instagram oder über die schnelles Hinzufügen-Funktion. Trotzdem kann ich mich nicht erinnern, diesen Typen jemals hinzugefügt zu haben. Im Grunde fing alles gestern an, als meine Cousine und ich gegen 22 Uhr von einer Party nach Hause kamen. Wir saßen eine Weile im Wohnzimmer und schauten Netflix. Und zunächst schien alles ganz normal. Irgendwann habe ich ihn nicht aus Spaß zu meiner Cousine gesagt, schau hinter dich, weil wir uns ständig gegenseitig erschrecken. Aber sie war sich ziemlich sicher, dass sie etwas an dem Fenster hinter ihr hat vorbeihuschen sehen. Ich habe das nicht ernst genommen, dachte nur, sie spielt mir einen Streich zurück und habe die Sache schnell vergessen. Das war, bis plötzlich meine Hündin aufsprang, zur Haustür rannte und extrem aggressiv zu bellen begann. Wir schrien sie immer wieder an, sie solle ruhig sein, aber sie hörte mindestens 3 Minuten lang nicht auf. Ich dachte, vielleicht hat sie etwas im Fernseher gehört oder sich erschreckt, aber der Film, den wir gesehen hatten, war schon seit etwa 30 Minuten zu Ende und wir beide schauten still auf unsere Handys. Das war so gegen Mitternacht. Danach war ich ein bisschen nervös und verwirrt, aber meine Hündin hatte das schon einmal gemacht, also versuchte ich mir nichts weiter dabei zu denken. Gegen 1 Uhr nachts beschlossen meine Cousine und ich, nach oben zu gehen und uns fürs Bett fertig zu machen. Ich lag im Bett und scrollte durch Snapchat, als ich Snap Maps öffnete, und da sah ich es. Jemand war bei mir im Haus. Ich begann, alle möglichen Optionen durchzugehen, wer so nah bei mir sein könnte. Der Name des Typs war Sebastian. In dem Moment war ich wirklich verwirrt und bekam es mit der Angst zu tun, weil ich absolut keinen Sebastian kenne. Und wie ich am Anfang schon sagte, ich erinnere mich nicht, jemals einen Sebastian hinzugefügt zu haben. Ich ging wieder nach unten, um zu überprüfen, ob alle Türen abgeschlossen waren. In meinem Haus haben wir ein Alarmsystem, das ein Geräusch macht, wenn eine Tür geöffnet wird, um einen zu warnen. Aus irgendeinem Grund war es deaktiviert, was bedeutet, dass niemand im Haus mitbekommen hätte, wenn jemand eine Tür geöffnet hätte, sei es die zum Schuppen, zum Gartenzaun oder eine andere. Ich fragte meine Cousine, ob sie es ausgeschaltet hätte, aber sie sagte, sie wusste nicht mal, dass wir so etwas hatten. Da war ich dann wirklich besorgt, denn als ich wieder in Snap Maps schaute, stand dort, dass Sebastian vor 1 Stunde zuletzt gesehen wurde und vor 1 Stunde hatte meine Hündin wie verrückt zur Tür gebellt. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr schien alles miteinander verbunden zu sein. Aber ich konnte wirklich nichts tun, denn ich hatte bereits nachgesehen und alle Türen waren verschlossen. Tatsächlich habe ich mehrere Kameras rund ums Haus und ich entschied, sie am Morgen zu überprüfen, weil ich dafür das Passwort von meiner Mutter brauchte. Inzwischen ist es Nachmittag und ich warte immer noch darauf, die Kameras überprüfen zu können, aber seit letzter Nacht ist nichts Merkwürdiges mehr passiert. Allerdings zeigte Snap Maps bei meiner letzten Überprüfung, dass er vor 11 Minuten gesehen wurde und immer noch in meinem Haus war. Ich habe ihm eine Nachricht geschickt. Wer bist du? Er antwortete einfach nur mit: Wer bist du? Ich habe nicht mehr geantwortet. Sein Snapchat-Score liegt bei 28.000, also scheint es kein Fake-Account zu sein. Ich werde nichts Näheres wissen, bis ich die Kameras überprüfe, aber falls ich etwas finde, werde ich Bilder und Screenshots vom Chat und von Snap hochladen, falls nötig. Ich bin mir nicht sicher, was ich tun soll, weil ich noch keine konkreten Beweise habe, die ich der Polizei vorlegen könnte. Alles wirkt einfach seltsam zusammenpassend und das macht mich ziemlich unruhig, während ich in meinem eigenen Haus bin. Heute war wirklich verrückt. Meine Cousine und ich hatten ziemliche Angst. Schon letzte Nacht hörten wir ständig seltsame Geräusche. Ich glaube sogar, dass ich gegen 2 oder 3 Uhr morgens Stimmen außerhalb des Hauses gehört habe. Viele rieten mir, die Polizei zu rufen. Und ja, das haben wir heute Morgen auch getan. Aber ich erkläre gleich, warum wir gewartet haben. Zu dem Zeitpunkt dachten wir einfach, wir wären paranoid. Sebastian war die ganze Nacht über nicht auf Snap Maps zu sehen. Also gingen wir davon aus, dass er nicht in der Nähe war. Wie gesagt, wir hielten es für Paranoia. Aber wir lagen falsch. Schließlich bekamen wir das Passwort, um die Kameras zu überprüfen, und zum Glück war auf den Aufnahmen von letzter Nacht nichts zu sehen. Dann schauten wir uns die Aufnahmen von heute früh gegen 2 Uhr an und die Kamera erfasste eine Gestalt. Ich habe mehrere Bilder davon. Die Gestalt wirkt weiß, aber ich denke, sie war eigentlich ganz schwarz und die Kamera hat die Farben invertiert. Aber sicher sind wir nicht. Diese Bilder, die ich habe, sind Screenshots von dem Moment, in dem ich erstmals bemerkte, dass er auf der Karte war im Haus mit mir. Jedenfalls, für alle, die darauf bestanden, dass wir die Polizei rufen sollten, das haben wir getan. Sie kamen heute Morgen, sahen sich die Aufnahmen an und untersuchten auch das Grundstück, um sicherzugehen, dass niemand in der Nähe war. Sie sagten, sie würden in den nächsten Nächten in unserer Nachbarschaft patrouillieren. Außerdem erstatteten sie Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gegen den Mann. Und wir gaben ihnen alle Informationen, die wir hatten, in der Hoffnung, dass sie ihn finden. Jetzt fühlen wir uns etwas beruhigter, aber es ist immer noch beunruhigend zu wissen, dass tatsächlich jemand letzte Nacht um unser Haus geschlichen ist. Keiner von uns versteht, was er da wollte oder was seine Absicht war. Er schien einfach nur herumzulaufen. Aber wie gesagt, wir haben keine Ahnung warum. Das alles war extrem stressig und beängstigend für mich, meine Cousine und den Rest meiner Familie. Ich bin immer noch ziemlich aufgewühlt und habe Angst, dass er mit schlimmeren Absichten zurückkommen könnte. Aber trotz allem bin ich sehr dankbar für die Unterstützung und hoffe, dass dies das letzte Update zu dieser Sache ist. Meine Schwester und ich wohnten in benachbarten Häusern, die sich einen kleinen Hof teilten, getrennt durch einen niedrigen Zaun mit einem Blumenbeet in der Mitte. Jeden Morgen sah ich, wie sie ihren kleinen Sohn für die Kita fertig machte, ihm sorgfältig das Mittagessen einpackte und den Reißverschluss seiner Jacke schloss. Sie fand immer kleine Momente, um Fotos von ihm zu machen, sei es beim Frühstück oder beim Spielen im Park. Danach lud sie sie in den sozialen Medien hoch mit Bildunterschriften wie »Erster Sturz von der Schaukel« oder »Lernt Haferbrei ohne Hände zu essen«. Freunde und Verwandte drückten »Gefällt mir« und kommentierten, wie schnell er wuchs. Manchmal sagte ich ihr, sie solle vorsichtig sein, vielleicht teile sie zu viel, aber sie winkte nur ab. »Es sind nur Freunde und Familie«, sagte sie. »Da passiert schon nichts.« Ich dachte auch nicht viel darüber nach. Es fühlte sich sicher an. Wir lebten in einer ruhigen Nachbarschaft, in der sich alle kannten. Es schien nicht der Ort zu sein, an dem etwas Schlimmes passieren könnte. Im Rückblick wünschte ich, ich hätte sie davon überzeugen können, vorsichtiger zu sein. Eines Nachmittags klopfte meine Schwester an meine Tür mit einem Ausdruck zwischen Belustigung und Verwirrung. Sie hatte eine Nachricht von einer Frau erhalten, einer völlig Fremden, die eine merkwürdige Behauptung aufstellte. Die Frau bestand darauf, dass der Sohn meiner Schwester genauso aussehe wie ihr Neffe, der vor einem Jahr verschwunden war. Sie sagte, er hat dieselben Augen, dasselbe Lächeln. Verrückt, oder? Sagte meine Schwester kopfschüttelnd. Ich meine, es ist mein Sohn. Ich war bei seiner Geburt dabei. Es gibt Krankenhausunterlagen und alles. Ich sagte ihr, sie solle es ignorieren. Das klang nach einem Irrtum oder vielleicht sogar nach einem Betrugsversuch. Aber meine Schwester, die immer freundlich war, wollte nicht unhöflich sein. Sie antwortete höflich, versicherte der Frau, dass kein Fehler vorliege und bot ihr sogar an, Beweise zu zeigen, dass das Kind ihr eigenes sei. Die Frau ließ nicht locker. Sie schickte eine weitere Nachricht und fragte, ob sie sich persönlich mit meiner Schwester treffen könne, nur um das Kind mit eigenen Augen zu sehen. Da begann meine Schwester sich unwohl zu fühlen. Natürlich lehnte sie ab, aber irgendetwas an der ganzen Sache ließ sie nicht los. Sie zeigte mir das Profil der Frau. Es gab nur ein paar alte Fotos, fast keine Beiträge und ein paar vage, unorganisierte Aktualisierungen. Es wirkte nicht wie ein aktiver Account. Ich sagte ihr, sie solle die Frau blockieren. Wir hatten keine Ahnung, womit wir es zu tun hatten. Einige Tage später kam ich am späten Nachmittag vom Supermarkt zurück und bemerkte einen seltsamen Schatten in der Nähe des Hauses meiner Schwester. Zuerst dachte ich, es sei ein Effekt der Straßenlaternen, aber dann sah ich sie. Jemand stand direkt an ihrem Fenster und versuchte hineinzusehen. Ich erstarrte, hielt die Einkaufstüten fest. Die Frau klebte an der Scheibe und bewegte sich leicht, um einen besseren Blick zu erhaschen. Ihr Haar war zerzaust und sie trug einen zu großen, schlabberigen Mantel. Mein Herz schlug schneller. Gerade als ich meine Schwester rufen wollte, erschien sie in der Tür. Als sie die Frau sah, schrie sie auf. Die Frau zuckte zusammen, bewegte sich aber nicht. Stattdessen schrie sie zurück, mit heiserer, verzweifelter Stimme: »Das ist mein Neffe! Du hast ihn gestohlen! Ich hole ihn zurück!« Die Schreie meiner Schwester wurden panisch, während die Frau zur Haustür rannte. Ich ließ die Tüten fallen und versuchte, mein Handy herauszuholen, um die Polizei zu rufen. Meine Schwester rannte zurück ins Haus, versuchte abzuschließen, aber die Frau hatte bereits begonnen, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Ich konnte den Kampf hören, selbst während ich den Notruf wählte. Es gab ein lautes Geräusch und dann einen erstickten Schrei meiner Schwester. Als ich auf die Veranda trat, hatte die Frau sie bereits zur Seite gestoßen und rannte durchs Haus, direkt auf die Wiege zu. Die Nachbarn hatten den Lärm gehört. Einer von ihnen, ein Klempner, der zwei Häuser weiter wohnte, war gerade dabei, Werkzeuge aus seinem Wagen zu holen. Ohne zu zögern, griff er sich einen schweren Schraubenschlüssel und rannte zum Haus meiner Schwester. Ich folgte ihm, meine Beine taub vor Angst. Drinnen herrschte Chaos. Die Frau hatte die Wiege erreicht. Mein Neffe weinte, die Fäuste geballt, während sie ihn hochhob. Meine Schwester warf sich auf sie, packte ihre Arme, versuchte sie aufzuhalten. Die Frau schrie etwas Unverständliches über die wahre Familie und klammerte sich noch fester an ihn. Der Klempner war als erster bei ihr. Er riss ihr das Kind aus den Armen, gerade als ich die Frau von hinten packte und von meiner Schwester wegzog. Sie wehrte sich, schlug blind um sich und dann sah ich das Aufblitzen von Metall in ihrer Hand. Sie schlug mit aller Kraft zu und meine Schwester stieß einen schrillen Schrei aus. Sie taumelte zurück, hielt sich die Seite. Blut breitete sich auf ihrem Hemd aus. Bevor die Frau erneut zuschlagen konnte, wurde die Haustür aufgestoßen. Die Polizei. Zwei Beamte kamen herein, schrien Befehle. Die Augen der Frau sprangen hektisch hin und her, bevor sie zu fliehen versuchte. Sie kam nicht weit. Einer der Beamten brachte sie zu Boden, nahm ihr die improvisierte Waffe ab und legte ihr Handschellen an. Man hörte das metallische Klicken der Fesseln. Und so war plötzlich alles vorbei. Meine Schwester brach auf dem Boden zusammen und hielt sich die Wunde. Mein Neffe weinte in den Armen des Klempners, zu verängstigt, um zu verstehen, was gerade passiert war. Ich kniete mich neben meine Schwester, drückte mit den Händen auf die Wunde. »Sie braucht einen Krankenwagen!« rief ich. Einer der Beamten sprach bereits über Funk. Die Nachbarn drängten sich an der Tür, die Gesichter bleich vor Schock. Ich nahm sie kaum wahr. Alles, woran ich denken konnte, war, wie knapp wir an einem Albtraum vorbeigeschrammt waren. Im Krankenhaus sagte der Arzt, die Wunde meiner Schwester sei schwer. Die Klinge war tief eingedrungen, sie musste sofort operiert werden. Ich blieb im Warteraum, hielt meinen Neffen im Arm und wiegte ihn sanft, während er weinend einschlief. Tage nach dem Angriff konnte er kaum schlafen. Jedes plötzliche Geräusch ließ ihn zusammenzucken. Er klammerte sich an meine Schwester, wann immer sie in der Nähe war, wollte ihre Hand nicht loslassen. Die Angst in seinen kleinen Augen war kaum zu ertragen. Spät sagte uns die Polizei, dass die Frau schwere psychische Probleme hatte. Sie hatte ihren wirklichen Neffen ein Jahr zuvor verloren und sich in die Vorstellung verrannt, der Sohn meiner Schwester sei er. Sie hatte uns monatelang online gestalkt, sich die Beiträge meiner Schwester angesehen und sich eingeredet, ihr Wahn sei Realität. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, Aber das Schwierigste war nicht der juristische Prozess, sondern das, was danach kam. Die Angst, die Tatsache, dass meine Schwester nachts nicht schlafen konnte, ohne dreimal die Schlösser zu überprüfen, wie sie Gitter an den Fenstern anbrachte und ihren Sohn nicht mehr aus den Augen ließ. Sie veröffentlichte nie wieder ein Foto von ihm im Internet. Ich löschte meine alten Accounts, eröffnete neue, alles auf privat gestellt. Ich fing an, meine Freunde zu warnen, vorsichtig zu sein, zweimal nachzudenken, bevor sie ihr Leben so offen teilten. Wir dachten, wir würden nur glückliche Erinnerungen posten, aber diese Fotos hätten uns fast alles gekostet. Ich bin jetzt 16 Jahre alt. Mein Geburtstag war erst vor ein paar Tagen und seitdem habe ich viel Zeit damit verbracht, mit meinem besten Freund Roblox zu spielen. Wir stürzen uns in Abenteuer wie Murder Mystery 2 und Arsenal. Wenn ich allein bin, bleibe ich meist in Adopt Me, weil ich es liebe, diese niedlichen Haustiere zu sammeln. Was ich gleich erzählen werde, ist erst vor ein paar Minuten passiert. Ich entspannte mich gerade in Adopt Me nach meinem Online-Unterricht. Montage sind großartig, weil wir früh fertig sind. Es war etwa 11.55 Uhr und jetzt ist es 12.07 Uhr. Während ich spielte, bemerkte ich einen Benutzer mit einem Namen, der mich beunruhigend stark an jemanden erinnerte, den ich lieber vergessen würde, mit ein paar Zahlen am Ende. Ich ignorierte es und dachte, ist ja ein häufiger Name, oder? Aber tief in mir fühlte sich etwas nicht richtig an. Trotzdem tat ich es als Zufall ab. Vielleicht wollte er ja nur Haustiere tauschen, denn er hatte eines, das ziemlich schwer zu bekommen ist. Also hielt ich mein Auto im Spiel an und wartete auf eine Tauschanfrage, aber sie kam nie. Stattdessen entschied ich mich, zum Zeltlager zu gehen, weil mein virtuelles Haustier unbedingt dorthin wollte. Alles lief gut, bis ich im Spiel wieder nach Hause fuhr. Da sagte der Benutzer, »Hallo, mein Name.« Zuerst begriff ich es nicht. Dann traf es mich mit voller Wucht. Mein echter Name steht nirgends in meinem Roblox-Profil. Ich habe dort nur drei Freunde und die kennen mich nur unter Spitznamen, die mit meinem Schreiben oder den Roblox-Spielen zu tun haben, die wir zusammenspielen. Ich antwortete nicht auf die Nachricht und tat so, als hätte ich sie nicht gesehen, obwohl andere Spieler schon fragten, »Wer ist mein Name?« Diese Person hörte nicht auf, mir zu folgen, egal wohin ich im Spiel ging. Schließlich blieb mir nichts anderes übrig, als das Spiel zu verlassen. Und als wäre das nicht schon unheimlich genug, versuchte er direkt danach, mir eine Freundschaftsanfrage zu schicken. Natürlich nahm ich sie nicht an. Ich blockierte ihn sofort. Doch das war nur der Anfang einer Reihe verstörender Ereignisse, die seit meiner letzten geteilten Geschichte passiert sind. Diese Erzählung endet nicht hier, und der nächste Teil ist noch viel verstörender. Nach diesem seltsamen Vorfall im Spiel wurden die Dinge noch merkwürdiger. Diese Person, die ich der Schatten nennen werde, fand heraus, dass ich mit einem Jungen sprach, der weit weg von mir wohnt, nicht in Kalifornien. Irgendwie erzählte er einem gemeinsamen Freund davon, einem Freund, der mir ebenfalls nahe steht, aber vom Schatten zurechtgewiesen wurde, nur weil er mit mir sprach. Dieser Freund erzählte mir alles, wie der Schatten nicht viel tun konnte, weil mein neuer Freund nicht in der Nähe war und anscheinend einschüchternd auf ihn wirkte, was witzig ist. Denn dieser Junge ist die netteste Person, die ich kenne. Als ich merkte, dass der Schatten zwischen meinen Online-Freunden und Followern herumschnüffelte, ging ich kein Risiko ein. Ich blockierte jeden, der ihn mit meinen Konten in Verbindung bringen konnte, und schnitt damit im Grunde alle Wege ab, die er nutzen könnte, um mich auszuspionieren. Ich informierte meinen Bruder, der sich um mich kümmert, und alle meine Freunde, die über die Situation Bescheid wussten. Ich warnte sogar den Jungen, mit dem ich spreche, falls der Schatten versuchen sollte, ihm Lügen einzureden. Früher hatte der Schatten schon versucht, einen anderen Freund von mir davon zu überzeugen, dass wir in einer Beziehung seien, sogar so weit, dass er behauptete, wir würden heiraten und Kinder bekommen, was auf vielen Ebenen absurd ist. Vor allem, weil ich keinerlei solche Absichten habe, schon gar nicht mit ihm. Zum Glück nahm niemand die Worte des Schattens ernst, außer seinem eigenen Kreis, der offenbar in einer eigenen Illusion lebt. Einmal ertappte ich sie dabei, wie sie auf eine Weise über mich sprachen, die mir Gänsehaut bereitete. Ich erzählte sofort meinen Freundinnen D und B davon, die wütend wurden und dafür sorgten, dass der Schatten mich nie wieder ansprechen konnte. Auch wenn wir keinen gemeinsamen Unterricht mehr haben, bleiben D und B aufmerksam und informieren mich über jeden neuen Plan, den der Schatten oder seine Freunde aushecken. Einige Details hatte ich in meinen früheren Updates ausgelassen, hauptsächlich weil ich das ganze Bild noch nicht kannte. Aber nach einem Gespräch mit B erfuhr ich mehr über einen beunruhigenden Vorfall, der sich in meinem ersten Schuljahr ereignete. Am Valentinstag fand ich einen riesigen Teddybären auf meinem Platz im Matheunterricht. Ich dachte, jemand hätte ihn dort vergessen, also sprach ich den Lehrer darauf an, aber seine Reaktion war unerwartet. Er sagte, der war in meiner vorherigen Stunde nicht da. Nachdem wir den riesigen Bären gefunden hatten, machte mein Mathelehrer einen Scherz. Sieht aus, als hättest du einen heimlichen Verehrer. Wir hatten eine enge Beziehung, fast wie Vater und Tochter, und lachten oft zusammen. Unsere Neugier siegte und wir fanden eine Notiz im Inneren des Bären. Ich erinnere mich noch an jedes Wort, weil sie mir einen Schauer über den Rücken jagte. Die Notiz lautete: Liebe, mein Name. An diesem Tag der Liebe wollte ich dir etwas Besonderes schenken. Ich bewundere alles an dir. Dein Lächeln, deine Augen, sogar deine Figur. Du bist perfekt. Ich liebe dich. Ich verbrachte einen Teil meiner Mittagspause damit, mit meinem Lehrer über die beunruhigende Nachricht zu sprechen. Wir beschlossen, sie zu entsorgen, und obwohl ich den Bären behielt, konnte ich dieses unheimliche Gefühl nicht abschütteln. Beim Mittagessen traf ich meine Freundin S. Sie meinte, der Bär sei wunderschön. Ich erzählte ihr die ganze Geschichte, inklusive der unheimlichen Notiz. Dann beschloss ich, ihr den Bären zu schenken aus mehreren Gründen. Erstens findet sie Trost darin, während ihrer Panikattacken etwas zum Umarmen zu haben. Zweitens mag ich keine übertriebenen Gesten. Und drittens hatte ich schon viele Plüschtiere, Geschenke meines Bruders seit meiner Kindheit. S hat den Bären immer noch und er hat ihr viel Trost gespendet. Ich bereue es nicht, ihn verschenkt zu haben, vor allem weil er ihr geholfen hat. Die Erkenntnis, dass der Bär von meinem Stalker stammte, kam später. B informierte mich während eines Telefonats über die Handlungen meines Stalkers, einschließlich seiner Behauptungen, wir seien ein Paar. In einer Klassengruppe auf Instagram, die B und D beobachteten, aber nicht aktiv nutzten, prahlte mein Stalker damit, dass wir heimlich zusammen seien und der Bär ein Geschenk von ihm war. Er log sogar und sagte, ich sei wütend gewesen, weil er mit mir Schluss gemacht habe, nachdem ich den Bären verschenkt hatte. Meine beste Freundin G und ich konnten nicht anders, als über den ganzen absurden Unsinn zu lachen, bevor wir in Erwägung zogen, rechtliche Schritte einzuleiten. Leider erfuhren wir, dass, da sich der Stalker mir seit dem Klassenwechsel nicht mehr physisch genähert hatte und das Mobbing nur online stattfand, es nicht als schwerwiegend genug galt, um rechtlich vorzugehen. Ich teile meine Geschichte so ausführlich, weil ich betonen möchte, wie wichtig es ist, zu sprechen. Anfangs schwieg ich, weil ich dachte, es würde sich nicht zuspitzen. Aber das tat es, und es wird immer schlimmer. Wenn du etwas Ähnliches erlebst, bitte erzähle es jemandem. Schweigen mag anfangs einfacher erscheinen, aber es lässt die Situation nur schlimmer werden. Ich hatte diese Geschichte aus meinem Gedächtnis verdrängt, bis meine Freundin mich vor ein paar Tagen daran erinnerte. Ich fing an, mit ihr auszugehen, als ich in meinem letzten Highschool-Jahr war. Und bevor wir zusammenkamen, benutzte ich mehrere Dating-Apps. In vielen meiner Dating-Profile hatte ich meinen Snapchat hinzugefügt, damit mich Leute hinzufügen konnten. Das ist wichtig. Mit diesen Apps kam nichts zustande. Ich schrieb eine Zeit lang mit einigen Leuten, aber irgendwann verstummten die Gespräche. Als ich mit meiner Freundin zusammenkam, löschte ich die Apps, aber ich löschte nie meine Konten. Was bedeutete, dass die Leute mein Profil und mein Snapchat immer noch sehen konnten. Das fiel mir auf, weil mich einige Leute hinzufügten, aber nichts passierte, weil ich ihnen sagte, dass ich eine Freundin habe. Wie zu erwarten war, endeten die Gespräche dort. Aber da gab es einen Typen, den wir Adam nennen wollen, der mich hinzufügte und fragte, ob ich verfügbar sei. Da ich heterosexuell bin, war ich es gewohnt, dass mich Jungs hinzufügten, also gab ich ihm die übliche Antwort. Tut mir leid, ich bin heterosexuell und habe eine Freundin. Ich hoffte, dass er mich in Ruhe lassen würde, aber das tat er nicht. Am Anfang waren die Nachrichten normal. Wie war dein Tag? Was hast du heute gemacht? Einfache Dinge. Da ich ein freundlicher Mensch bin, antwortete ich, weil ich dachte, er wolle nur Freund sein und einen schwulen Freund zu haben, störte mich nicht. Dann wurden die Nachrichten immer beunruhigender. Er fing an, Fragen über meine Freundin zu stellen, und es waren keine einfachen Fragen, sondern solche wie: Habt ihr viel Sex? Oder sehr persönliche Fragen. Ich antwortete einfach: Das sind ziemlich persönliche Fragen, und ich finde es nicht richtig, Details über meine Beziehung zu teilen. Adam entschuldigte sich immer und schrieb ein paar Tage nicht, aber dann schrieb er wieder und wieder mit gruseligen Fragen. Schließlich erzählte ich meiner Freundin, was vor sich ging. Für diejenigen, die es nicht wissen: Meine Freundin ist sehr lieb, aber auch unglaublich beschützend mir gegenüber. Also fügte sie ihn hinzu und sagte ihm im Grunde, er müsse mich in Ruhe lassen. Leider machte das Adam wütend, und er antwortete, dass sie diese Schlampe sofort in Ruhe lassen solle, weil sie eine Nil sei. Natürlich verteidigte ich meine Freundin und blockierte Adam. Alles war eine Woche lang ruhig, bis mich ein weiteres Konto hinzufügte. Der Typ hieß Tyler, war sehr entspannt, sehr nett zu mir und respektierte meine Beziehung. Im Laufe der Tage fiel mir auf, dass Tylers Wortwahl sehr ähnlich der von Adam war. Ich war mir nicht sicher, also zog ich keine voreiligen Schlüsse. Ich gab meiner Freundin Tyler Snapchat, die ihn hinzufügte, um nachzuforschen. Sobald sie das tat, explodierte Tyler gegen sie, was bestätigte, dass es Adam war. Sobald wir das bemerkten, blockierte ich ihn wieder. Seitdem blieb es ungefähr einen Monat lang still. Ich wohne in den Vororten von Chicago und meine Freundin wohnt ein paar Blocks entfernt, also sahen wir uns natürlich oft und unsere Familien sind gute Freunde. Außerdem passten wir manchmal auf das Haus oder die Haustiere des anderen auf. Einen Monat später erhielt ich einen Brief ohne Absender oder Adresse, nur mit meinem Namen vorne drauf. Ich öffnete ihn und zu meinem Entsetzen war es im Grunde ein Liebesbrief von Adam. Darin schrieb er, dass er mich liebe und wollte, dass ich mit ihm durchbrenne. In der Mitte nahm der Brief eine sehr sexuelle Wendung und beschrieb, was er wollte, dass ich ihm tue und er mir. In diesem Moment trafen mich zwei schreckliche Erkenntnisse. Erstens, dass er wusste, wo ich wohne, und zweitens, dass er den Brief selbst hinterlassen hatte, was bedeutete, dass er in meiner Stadt war. Sofort rief ich meine Freundin an, die genauso schockiert war wie ich, und nachdem ich meine Eltern konsultiert hatte, riefen wir die Polizei. Leider konnten sie nichts tun, da ich Adam bereits aus meinen Netzwerken blockiert und gelöscht hatte und der Brief keinen Absender enthielt. Tag für Tag tauchten mehr Briefe in meinem Briefkasten auf, bis sie auch im Briefkasten meiner Freundin auftauchten. Ihre Briefe waren viel schlimmer als meine. Adam schrieb, wie sehr er sie hasste und ihr wehtun wollte. Er beschrieb auf viele Arten, wie er ihr Schmerz zufügen würde, bis sie mit mir Schluss macht. Wie ich brachte meine Freundin dies zur Polizei, aber wieder konnten sie nichts tun. Die Familie meiner Freundin plante, in den Urlaub nach Hawaii zu fahren, und ich sollte währenddessen auf ihr Haus aufpassen. Die ersten Tage waren ruhig, bis zu einer der letzten Nächte. Wie üblich sah ich fern in ihrem Haus, auf dem Sofa, als der Strom ausfiel. Es war etwa 1 Uhr nachts und alles war völlige Dunkelheit. Ein paar Sekunden herrschte Stille, dann hörte ich, wie ein Fenster im Büro zerbrach. Zur besseren Orientierung: Wenn man durch die Haustür kommt, ist links das Wohnzimmer, geradeaus die Küche und die Treppe, rechts das Büro und das Esszimmer. Im oberen Stock, wenn man die Treppe hochkommt, ist geradeaus das Badezimmer, rechts das Zimmer meiner Freundin und links die anderen Zimmer. Ich stand sofort auf, nahm ein Küchenmesser und rannte die Treppe hoch, um mich zu verstecken, während ich die Polizei anrief. Ich ging in das Zimmer meiner Freundin und versteckte mich im Schrank. Während ich mit der Notrufzentrale sprach, hörte ich die Schritte des Eindringlings die Treppe hochrennen. Glücklicherweise hatte ich der Zentrale bereits alle Informationen gegeben, aber wir blieben still am Telefon. Der Eindringling ging oben nach links, was mir mehr Zeit gab, mich vorzubereiten, falls ich mich verteidigen musste. Es vergingen ein paar Minuten, bis ich hörte, dass er sich dem Zimmer meiner Freundin näherte. In diesen kostbaren Sekunden verließ ich den Schrank und positionierte mich an der Tür. Sobald er sie öffnete und einzutreten begann, stach ich ihm das Messer in die Schulter. Ein junger Mann schrie vor Schmerz, während ich hörte, wie ein schweres Metallobjekt mit lautem Knall zu Boden fiel. Ich rannte aus dem Haus und draußen warteten 4 Polizeiautos und Beamte mit erhobenen Waffen auf mich. Ich hob die Hände und schrie, dass der Eindringling oben im rechten Zimmer sei. Nach ein paar Minuten zogen sie ihn heraus, noch immer vor Schmerz schreiend. Im Licht der Sirenen konnte ich sein Gesicht sehen. Es war Adam. Dann informierte mich ein Polizist, dass das metallische Geräusch, das ich gehört hatte, die Waffe war, die er fallen ließ. Adam kam aus Texas und war in meinen Bundesstaat gereist, um bei mir zu sein. Er hatte ein Zimmer in einem örtlichen Motel gemietet und legte jeden Tag Briefe in die Briefkästen von mir und meiner Freundin. Das tat er in den frühen Morgenstunden, was von den Sicherheitskameras des Motels bestätigt wurde. In dieser Nacht plante Adam, meine Freundin und ihre Familie zu töten, damit ich mich für ihn entscheiden würde. Er schaffte es, den Stromkasten aufzubrechen und den Strom ihres Hauses sowie der Nachbarhäuser auszuschalten und ging mit der Absicht hinein, sie dort zu finden. Zum Glück für sie machte sie gerade einen tropischen Urlaub. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie das hätte enden können, wenn sie nicht in den Urlaub gefahren wären, und ich bin dankbar, dass ich meine Freundin und ihre Familie noch habe. Also Adam, bitte halte dich von meiner Freundin und mir fern. Ich heiße Chloe und lebe in Chicago. Meine Mitbewohnerin Trisha war schon immer besessen von Fitness. Sie folgte allen Trends, zählte ihre Makronährstoffe wie ein Gebet und schwor auf Trainingsprogramme, die sie online fand. Aber mehr als alles andere vergötterte sie eine Fitness-Influencerin aus Los Angeles. Diese Frau hatte Millionen von Followern, einen perfekten Körper und einen Lebensstil, der mühelos schien. Trisha schaute sich all ihre Stories an, kaufte jedes Produkt, das sie empfahl, und redete ständig davon, wie inspirierend sie sei. Anfangs war es harmlos. Sie stand um 5 Uhr morgens auf, um am See joggen zu gehen, bereitete ihre Mahlzeiten professionell vor und verbrachte Stunden im Fitnessstudio. Es war nur Hingabe, oder zumindest sagte ich mir das. Aber eines Tages stieß sie in den Instagram-Stories der Influencerin auf ein neues Produkt. »Das Geheimnis meiner Bauchmuskeln«, behauptete die Frau, während sie eine elegante Flasche mit natürlichen Abnehmpillen hielt. Sie schwor, sie seien sicher, wissenschaftlich belegt und würden helfen, Fett schneller zu verbrennen, ohne extreme Diäten. Trisha war sofort begeistert. Sie zeigte mir den Beitrag mit leuchtenden Augen. »Das ist genau das, was ich brauche«, sagte sie. »Ich stecke fest«, und sie sagt, das hat ihren Stoffwechsel in Wochen repariert. Ich warf einen schnellen Blick auf den Beitrag und fühlte mich unwohl. Es gab keine offizielle Website, keine erkennbare Marke, nur ein verdächtiges Bestellformular, das in der Biografie der Influencerin verlinkt war. Der Preis war auch nicht billig, aber Trisha zögerte nicht. Sie bestellte sofort 2 Flaschen. »Es sind nur Nahrungsergänzungsmittel«, beruhigte sie mich, als ich die Stirn runzelte. »Es ist nicht so, als würde ich Steroide nehmen oder so.« Eine Woche später kam das Paket an. Eine einfache Schachtel, ohne Marken, ohne sichtbares Logo, nur eine Flasche mit einem minimalistischen Etikett namens Slim Boost Plus. Die Anweisungen waren vage. 2 Kapseln täglich einnehmen, viel Wasser trinken. Keine Zutatenliste, keine FDA-Zulassung, nichts. Irgendetwas stimmte nicht. Aber Trisha war begeistert. Sie nahm sofort 2 Pillen und lächelte mich an. Mal sehen, wie das läuft. Anfangs schien nichts ungewöhnlich, aber nach ein paar Tagen bemerkte ich kleine Veränderungen. Sie begann, über Kopfschmerzen zu klagen, ihr Appetit nahm stark ab. »Das ist der Sinn«, sagte sie lachend. »Es wirkt.« Dann kamen Magenschmerzen, heftige Krämpfe, die sie in der Küche zusammenbrechen ließen. Eines Nachmittags kam ich rein und fand sie am Tresen festhaltend, blass und schweißgebadet. »Trish, das ist nicht normal«, sagte ich. »Du musst aufhören, das zu nehmen.« Sie schüttelte den Kopf und atmete schwer. »Mein Körper stellt sich nur um. Die Influencerin sagte, die erste Woche ist hart, aber dann sieht man echte Ergebnisse.« Am nächsten Tag meldete sie sich krank bei der Arbeit. Als ich nach Hause kam, fand ich sie auf dem Sofa liegend, die Augen halb offen und eine volle Wasserflasche auf dem Tisch. Sie sah erschöpft aus. »Trisha, bitte, lass uns zum Arzt gehen«, flehte ich. Sie stöhnte und rieb ihre Schläfen. »Es ist nur eine starke Migräne. Mir geht es gut.« Aber es ging ihr nicht gut. Und tief im Inneren, glaube ich, wusste sie das auch. Ich kam spät in der Nacht nach Hause, erschöpft von der Arbeit. Die Wohnung war still, bis auf das Summen des Kühlschranks. Normalerweise wäre Trisha auf dem Sofa gewesen und hätte ihr Handy gecheckt oder im Zimmer nach dem Training gedehnt, aber es war nichts. Nur Stille. »Trish?«, rief ich und legte meine Tasche an die Tür. Keine Antwort. Ich ging den Flur entlang und da sah ich sie. Sie lag auf dem Boden, direkt vor dem Badezimmer, ihr Körper schlaff, ein Arm ausgestreckt Richtung Handy. Ihre Haut war blass, zu blass, und ihre Lippen hatten einen bläulichen Farbton. Für einen Moment weigerte sich mein Gehirn zu begreifen, was ich sah. Dann traf mich die Panik wie ein Zug. »Trisha!« Ich kniete mich hin und schüttelte sie an der Schulter. Keine Reaktion. Mit zitternden Händen tastete ich mein Handy und wählte den Notruf. Fast so, dass es mir aus den Fingern fiel. Die Stimme der Notrufzentrale war ruhig, aber ich war es nicht. Ich konnte es nicht sein. »Sie bewegt sich nicht. Sie wacht nicht auf. Bitte beeilen Sie sich.« Ich fühlte ihren Puls. Er war da, aber schwach. Ihre Atmung war flach, kaum wahrnehmbar. Die Sanitäter kamen in wenigen Minuten, aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Ich stand gelähmt im Flur, während sie an ihr arbeiteten, Vitalzeichen überprüften und mir Fragen stellten, die ich kaum beantworten konnte. »Sie hat diese Pillen genommen«, stammelte ich und zeigte auf die Flasche auf der Arbeitsplatte. »Von einer Influencerin. Sie ist seit Tagen krank.« Sie hoben sie auf eine Trage und einer meldete sich per Funk beim Krankenhaus, während sie losfuhren. Ich schnappte mir meinen Mantel und folgte ihnen, während mein Kopf raste. In der Notaufnahme wurde alles verschwommen. Der kalte Wartebereich, der sterile Geruch, das Piepen der Geräte. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam ein Arzt heraus. Sein Gesicht sagte mir alles, noch bevor er sprach. »Sie hat ein schweres Organversagen erlitten«, sagte er mit fester, aber leiser Stimme. »Ihre Nieren haben aufgehört zu arbeiten. Wir haben alles versucht, aber es tut mir leid.« Ich fühlte, wie der Boden unter meinen Füßen verschwand, als würde ich fallen, ohne je anzukommen. Trisha war weg. Später bestätigte der toxikologische Bericht, was ich bereits vermutete. Die Pillen waren mit gefährlichen Substanzen verunreinigt. Verbotene Stimulantien, nicht regulierte Chemikalien. Es waren nicht nur natürliche Fettverbrenner, es war Gift. Danach stürzte ich mich in eine fieberhafte Recherche. Es stellte sich heraus, dass diese Pillen von mehreren Influencern beworben wurden, die alle behaupteten, sie seien sicher. Keiner hatte das Produkt wirklich getestet. Sie wurden nur bezahlt, es zu bewerben. Und jene Influencerin, die Trisha verehrte, postete eine Instagram-Story eine Woche später und sagte, sie habe keine Ahnung gehabt, dass die Pillen gefährlich seien, und sei erschüttert, dass Leute krank geworden seien. Das war alles. Keine Entschuldigung, keine Übernahme von Verantwortung. Sie lud weiter Trainingsvideos hoch und bewarb Marken, als wäre nichts passiert. Ich meldete alles den Behörden, aber es passierte nichts. Keine Klagen, keine Festnahmen. Nur ein weiteres zwielichtiges Produkt, das in Vergessenheit geriet, bereit ersetzt zu werden durch den nächsten Trend. Ich höre Trishas Stimme manchmal noch, wie sie darüber lacht, wie sie die perfekte Figur haben würde. Und ich wünschte mir mehr als alles andere. Ich hätte mehr getan. Sie zum Aufhören gezwungen. Ihr gezeigt, was passiert, bevor es zu spät war. Bitte vertraue nicht allem, was du im Internet siehst. Influencern geht es nicht um dich. Ihnen geht es ums Geld. Und manchmal kann dieses blinde Vertrauen alles kosten. Ich arbeite in einem Bürogebäude mit großen Glasfassaden und jeden Morgen gehe ich vor der Fahrt mit dem Aufzug noch in ein lokales Café. Ich wohne in einem kleinen Studio, deshalb finden die meisten meiner sozialen Kontakte online statt. Ich schaue gerne lustige Videos und diskutiere in verschiedenen Gruppen über unterschiedliche Themen. Vor einem Monat begann ich regelmäßig einer Sportfangruppe beizutreten und Kommentare zu meinen Vorhersagen für bevorstehende Spiele zu hinterlassen. Ich habe hitzige Debatten immer genossen, weil ich dachte, dass Streitigkeiten das Spiel spannender machen. Eines Tages geriet ich mit einem Typen namens Karl aneinander. Er bestand darauf, dass mein Lieblingsteam niemals ins Finale kommen würde und begann, die Spieler zu beleidigen. Das konnte ich nicht einfach so hinnehmen. Also antwortete ich in gleicher Weise und wies darauf hin, dass er den Sport wahrscheinlich überhaupt nicht verstand. Die Kommentarspalte füllte sich mit Leuten, die lachten, aber der Austausch eskalierte schnell. Wir begannen, uns gegenseitig mit Andeutungen zu provozieren und machten es mit jeder Antwort persönlicher. Für mich war das nur ein weiterer Streit online. So verhalten sich Menschen im echten Leben doch nicht. Aber Karl ließ nicht locker. Jedes Mal, wenn ich antwortete, kam er mit noch stärkeren Beleidigungen zurück. Ich hielt mit, passte mich seinem Ton an, doch nach einer Weile fragte ich mich, warum ich mir überhaupt die Mühe machte. Ein paar Tage später schrieb er mir private Nachrichten. Er forderte eine Erklärung für meine Kommentare und schickte mir dann die Adresse eines Parkplatzes in der Nähe meines Büros mit der Andeutung, er wolle sich persönlich treffen. Ich nahm das nicht ernst, dachte nur an einen weiteren ruppigen Internettyp, der einschüchtern wollte. Bei der Arbeit machte ich meinen Tag wie gewohnt weiter, blätterte ab und zu durch meinen Feed. Karl postete weiterhin über mich, warf weitere Seitenhiebe und provozierte Leute. Meine Kollegen machten Witze darüber, dass ich einen Fremden zu einem Duell herausgefordert hätte. Ich lachte mit. Wir alle wussten, dass Drohungen im Netz nie über den Bildschirm hinausgehen. Aber an diesem Nachmittag, als ich von der Arbeit kam, fühlte sich etwas anders an. Ich ging durch den Durchgang zum Parkplatz, wo mein alter Sedan stand, als plötzlich jemand meinen Namen rief. Die Stimme war laut, aggressiv und schnitt die Abendluft wie eine Warnung. Ich drehte mich um und sah einen Mann Mitte 30, in einer Sportjacke, der mit eindeutiger Absicht auf mich zukam. Aus ein paar Schritten Entfernung erkannte ich ihn an seinem Profilbild. Es war Karl. Nur wirkte er im echten Leben größer, kräftiger und viel einschüchternder. Sein Gesicht war vor Wut angespannt, als er anfing zu schreien, dass ich für meine Worte zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Für einen Moment war ich wie gelähmt. Ich hatte nie damit gerechnet, dass er wirklich auftauchen würde. Das sollte nur Internetdrama sein, bloße Worte auf einem Bildschirm. Ich hob die Hand leicht, um die Situation zu beruhigen. »Schau, das war nur eine Online-Diskussion«, sagte ich. Doch Karl war schon auf mich los. Bevor ich reagieren konnte, stieß er mich heftig gegen die Brust. Ich stolperte zurück, gerade noch im Gleichgewicht. Eine Welle der Angst durchfuhr meinen Körper. Das war nicht einfach ein Typ, der Frust abließ. Er war hier, um zu kämpfen. Der kalte Wind strich durch meine Jacke, während Karl nur wenige Zentimeter entfernt mit geballten Fäusten dastand. Ich sah mich um. Der Parkplatz war fast leer. Keine Zeugen, keine Hilfe. Wenn etwas schief ging, würde niemand einschreiten. Karl packte mein Hemd am Kragen, zog mich näher und fluchte. Seine Stimme war nicht mehr nur Text auf einem Bildschirm. Sie war roh, voller Wut, zu real. Ich kämpfte, versuchte mich loszureißen, doch er zog mich noch näher. »Das ist kein Witz«, knurrte er und schüttelte mich, als wolle er mir den Schädel zertrümmern. Ich brachte kaum hervor, »Kumpel, das ist Blödsinn, lass mich los!« Aber er hörte nicht. Sein Gesicht war zu nah, sein Atem heiß und schnell. Dann sah ich aus dem Augenwinkel Bewegung. Ein Streifenwagen fuhr langsam über eine Seitenzufahrt auf den Parkplatz. Der Polizist machte seine routinemäßige Runde und kontrollierte das Gebiet. In dem Moment, als Karl das Fahrzeug sah, lockerte er seinen Griff ein wenig. Die Lichter des Streifenwagens gingen an und durchbrachen die Abenddämmerung. Der Polizist stieg aus, eine Hand am Gürtel. »Hey!« rief der Polizist und kam auf uns zu. »Was ist hier los?« Ich schnappte nach Luft, spürte den vollen Aufprall von Karls Stoß, während mein Rücken gegen die Motorhaube eines Autos nebenan gedrückt wurde. Mein Geist raste, aber eines wusste ich. Das hatte mich vor einer schweren Prügelei bewahrt. Karl zögerte. Ich sah, wie er seinen nächsten Schritt abwägte. Schließlich ließ er mich ganz los, machte einen kleinen Schritt zurück, aber funkelte mich immer noch wütend an. »Er hat mich im Internet provoziert«, sagte Karl, seine Stimme noch scharf, aber weniger laut. Der Polizist schien nicht beeindruckt. »Das erklärt nicht, warum du ihn gegen ein Auto gedrängt hast. Beide, Ausweise her, jetzt!« Zitternd holte ich meinen Geldbeutel heraus. Karl zögerte, machte es dann aber auch. Der Polizist nahm unsere Ausweise, schaute abwechselnd auf unsere Gesichter und die Dokumente. »Hör zu«, sagte der Polizist, während er sein Notizbuch durchblätterte. »Mir sind eure Internetstreitigkeiten egal, aber was mich interessiert, ist die Körperverletzung. Wenn ich so etwas nochmal sehe, nehmt euch beide fest. Verstanden?« Karls Kiefer spannte sich an, aber er nickte. Ich brachte ein schwaches »Ja« hervor. Der Polizist machte einige Notizen, stellte noch ein paar Fragen und gab uns dann die Ausweise zurück. Die ganze Zeit warf Karl mir dunkle Blicke zu, kaum in der Lage, seine Wut zu verbergen. »Ihr könnt gehen«, sagte der Polizist schließlich und steckte sein Notizbuch in die Tasche. »Ich will das nicht nochmal sehen.« Karl brauchte nichts weiter. Er drehte sich um und ging wortlos weg. Aber wie er mich ansah, bevor er ging, für ihn war das nicht vorbei. Ich blieb einen Moment stehen, noch immer mit zitternden Händen. Als ich zu Hause ankam, war die Adrenalinerscheinung abgeklungen und hinterließ nur Erschöpfung und ein mulmiges Gefühl im Magen. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch, öffnete mein Handy und löschte ohne zu zögern jeden Kommentar, jede Nachricht, jede Spur dieser Diskussion. In dieser Nacht konnte ich kaum schlafen. Alles hätte viel schlimmer enden können. Ein paar dumme Worte online und ich wäre fast schwer verletzt worden. Oder schlimmer. Am nächsten Morgen zögerte ich, die Sportgruppe zu überprüfen, halb erwartend, Karl noch über mich schimpfen zu sehen. Doch sein Profil war verschwunden. Gelöscht. Vielleicht wurde ihm klar, wie knapp er einem echten Problem entgangen war. Oder vielleicht wartet er einfach auf eine neue Gelegenheit. Wie auch immer, eines wusste ich. Ich hatte genug von Online-Streitigkeiten. Manche Diskussionen sind es nicht wert, sie zu gewinnen. Ich bin Ashley und lebe in einem ruhigen Vorort außerhalb von Denver. Ich habe einen 3-jährigen Sohn, Mason. Er ist meine ganze Welt, neugierig, energiegeladen, rennt ständig durch das Haus und erfindet kleine Spiele mit allem, was er findet. Wie jede Mutter möchte ich nur das Beste für ihn. Ich will, dass er lernt, wächst und alle Vorteile bekommt, die ich ihm geben kann. Vor ein paar Wochen schaute ich während Masons Mittagsschlaf auf Instagram nach. Zwischen Beiträgen von Freunden und Influencern erschien eine Anzeige. Ein revolutionäres Spielzeug zur Förderung der motorischen Fähigkeiten und Intelligenz. Im Video war ein Kind, ungefähr Masons Alter, zu sehen, wie es kleine bunte Teile stapelte, zusammensteckte, auseinandernahm und kleine Rätsel löste. Es wirkte konzentriert und engagiert. Die Kommentare waren voll von begeisterten Bewertungen von Eltern, die berichteten, wie sehr ihre Kinder das Spielzeug mochten. Ich klickte auf den Link. Die Shopseite wirkte professionell, mit hochwertigen Fotos und einer langen Liste von Vorteilen. Verbessert die Hand-Auge-Koordination, fördert Problemlösungsfähigkeiten, sichere Materialien. Das Verkäuferprofil war seit Jahren aktiv und voller positiver Bewertungen. Es fühlte sich seriös an. Ich wollte nicht warten und bestellte es sofort. Als das Paket ein paar Tage später ankam, war ich etwas überrascht. Die Schachtel war dünn, schlecht mit Klebeband verschlossen, ohne irgendwelche Kennzeichnungen, nur ein generisches Etikett mit dem Namen des Spielzeugs in schlechtem Englisch. Ich zögerte kurz, aber ich sagte mir, dass die Verpackung egal sei. Mason würde es nicht stören. Wichtig war das Spielzeug selbst. Ich setzte mich mit ihm auf den Boden, während er die Teile herausnahm. Es waren kleine, bunte Figuren, die ineinander passten, eine Mischung aus Bausteinen und Puzzles. Er war begeistert, stapelte, drehte und versuchte, sie zusammenzufügen. Aber während er spielte, bemerkte ich etwas. Das Plastik fühlte sich dünn an, fast spröde. Eine Minute später zog er an zwei Teilen und einer der kleinen Verbindungsstücke brach sofort ab. Ich hob es auf. Es war winzig, etwa münzgroß, mit unregelmäßigen Kanten an der Bruchstelle. Mir wurde schlecht im Magen. Das war nicht gut. Ein Spielzeug für Kleinkinder sollte nicht so leicht kaputt gehen. Ich sammelte die Teile auf und sagte Mason, dass wir eine Pause machen würden. Er beschwerte sich, als er nach dem Spielzeug griff, aber ich lenkte ihn mit einem Snack ab. Während er aß, überprüfte ich die übrigen Teile auf weitere Brüche. Ich fand noch ein weiteres, das schon rissig war. Es gefiel mir nicht. Irgendetwas daran machte mir Angst. Ich beschloss, das Spielzeug wegzulegen. Vielleicht übertrieb ich, aber ich fühlte mich nicht wohl dabei, ihn damit spielen zu lassen. Ich wollte es später wegwerfen. Gerade als ich es in die Schachtel legen wollte, klingelte mein Telefon. Es war meine Schwester. Ich nahm ab und hielt die Schachtel in einer Hand. Sie brauchte Hilfe, nur eine kurze Frage zu einem Rezept. Ich ging in die Küche, noch mit dem Telefon am Ohr, und erklärte ihr, was sie tun musste. Ich bemerkte nicht, dass Mason ins Wohnzimmer zurückgekommen war. Ich bemerkte nicht, dass er eines der kaputten Teile außerhalb der Schachtel liegen ließ. Ich bemerkte es erst, als es zu spät war. Zuerst hörte ich ein seltsames Geräusch, ein scharfes Keuchen, dann Stille, danach ein Geräusch von Erstickung. Mir blieb das Herz stehen. Ich bog um die Ecke und sah Mason, sein Gesicht rot, die Hände am Hals, die Augen weit vor Panik. Ich rannte zu ihm, mein Kopf völlig durcheinander. Er machte keine Geräusche, kein Weinen, kein Husten, nur dieses verzweifelte Keuchen. Ich packte ihn, drehte ihn um, schlug ihm auf den Rücken, um ihn zum Auswürgen des Fremdkörpers zu bringen. Nichts. Er zappelte schwach, seine Finger noch im Mund. Mein Gott! Ich schrie um Hilfe, aber niemand war zu Hause. Mit zitternden Händen wählte ich den Notruf 911. Ich konnte kaum sprechen, schluchzte nur und flehte, dass sie schnell kämen. Mason, Baby, schau mich an, halt durch, bitte! Ich versuchte alles. Die heimlich Handgriff, Finger in den Mund stecken, was auch immer. Aber sein Körper begann zu erschlaffen. Seine Lippen wurden blau. Die Leitstelle bat mich, ruhig zu bleiben und weiter zu versuchen. Aber mein Baby atmete nicht. Die Sanitäter kamen, was wie eine Ewigkeit dauerte. Sie nahmen ihn aus meinen Armen und begannen direkt dort auf dem Boden mit der Reanimation. Ich blieb regungslos, die Hände vor den Mund, flüsterte seinen Namen. Dann hielt einer von ihnen inne, sah den anderen an. Ich sah es in ihren Augen, bevor er sprach. Ich brach zusammen und schrie, Mason war tot. Ich erinnere mich an nicht viel danach. Hände auf meinen Schultern, Stimmen um mich herum, jemand zog mich von seinem kleinen Körper weg. Alles wurde verschwommen. Ich konnte nicht verstehen, wie etwas passiert war. Wie ein dummes, billiges Spielzeug. Ein Spielzeug, das ich gekauft hatte, mein Kind getötet hatte. Später im Krankenhaus sagten sie mir, es war das kaputte Teil. Es hatte sich in seinem Hals so festgesetzt, dass es alles blockierte. Wenn ich es gefunden hätte, wenn ich ihn jede Sekunde überwacht hätte, vielleicht hätte ich es verhindern können. Ich werde mich nie von der Schuld befreien. Am nächsten Tag ging ich zurück zur Instagram-Seite. Ich wollte andere warnen, sicherstellen, dass kein anderer Elternteil denselben Fehler macht. Aber das Profil war verschwunden, komplett gelöscht. Kein Hinweis auf den Verkäufer, keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Ich suchte überall. Ich meldete es, aber niemand konnte etwas tun. Eine Woche später fand ich eine andere Seite. Ein neuer Name, aber dieselben Fotos, dieselben Videos, dasselbe Wunderspielzeug. Es wurde immer noch verkauft. Ich schrieb ihnen, wütend, verzweifelt. Ich erzählte, was passiert war. Ich sagte, sie würden etwas Gefährliches verkaufen, etwas, das mein Kind getötet hatte. Sie antworteten nie. Das Konto verschwand ein paar Tage später wieder, aber ich weiß, dass es da draußen ist. Ich weiß, dass wir es weiterverkaufen. Also bitte ich dich, wenn du Vater oder Mutter bist, sei bitte vorsichtig. Vertraue nicht auf schöne Fotos, vertraue nicht auf Bewertungen. Überprüfe alles selbst, denn ich habe es nicht getan. Und jetzt ist mein Baby tot.